Die Geschichte der Schulgründung ist äußerst interessant. Aber was gibt es noch über die Schule zu wissen? Gab es vielleicht berühmte Persönlichkeiten, die auf dieser Schule gewesen sind? Um diese Frage zu beantworten, treffe ich mich mit meiner nächsten Expertin Paulina Ipe. Eine sicherlich erwähnenswerte Persönlichkeit ist die ehemalige Schülerin Agnes Neuhaus, die die Gründerin des Sozialdienstes katholischer Frauen und Politikerin in der Weimarer Republik gewesen ist. Ihre Schulzeit in Haselünne hat entscheidende Impulse für ihr weiteres Leben gesetzt. Zu welcher Zeit lebte Agnes Neuhaus und was hat sie während ihrer Schulzeit hier in Haselünne gelernt?
Agnes Neuhaus wurde am 24.03.1854 in Dortmund geboren und wurde streng katholisch erzogen. Außerdem war sie sehr musikalisch und sollte sich diesem Talent während ihrer Schulzeit besonders widmen. Neuhaus besuchte das Pensionat in Haselünne von 1866 bis 1869. Ihrer Mutter war es wichtig, bestimmte weltliche Probleme von Agnes fernzuhalten, weil sie der Ansicht war, dass weder junge Mädchen noch Frauen sich mit derartigen Dingen auseinandersetzen sollten. Deshalb ließ ihre Mutter bestimmte Unterrichtsinhalte aus Neuhaus' Stundenplan entfernen.
Das hört sich aus heutiger Sicht sehr befremdlich an. Hat es Neuhaus denn überhaupt in Haselünne gefallen?
Zur damaligen Zeit waren einige gesellschaftliche Strukturen anders und es war nicht unnormal, so zu handeln wie ihre Mutter. Neuhaus betonte in ihrem Leben allerdings immer wieder, dass ihr die Schulzeit im Pensionat der Ursulinen sehr gefallen und sie besonders geprägt hat. Gerne blickte sie auf diese Zeit zurück und erzählte davon.
Wie genau sahen die gesellschaftlichen Strukturen denn zu der Zeit überhaupt aus?
Grob gesagt kann man von einer Zweigeschlechterordnung sprechen. Der Ehemann und die Ehefrau wurden als Arbeitspaar gesehen. Während der Mann den Lohn einbrachte und politisch partizipierte, war die Frau für das Funktionieren des Haushalts zuständig. Frauen wurden also auf die häusliche Arbeit reduziert und hielten sich von gesellschaftlichen Problemen, der Politik und der Wirtschaft fern. Trotz Erhaltung des Frauenwahlrechts im Jahr 1918 konnte die ersehnte Gleichberechtigung bei gesellschaftlichen und politischen Fragen nicht erreicht werden. Das Geschlecht entschied also über individuelle Lebens- und Berufschancen.
Das ist ja heute kaum noch vorstellbar. Wie ging es denn mit Agnes Neuhaus nach ihrer Schulzeit weiter? War sie dem damaligen Geschlechterrollenmodell unterlegen?
Neuhaus' Weltanschauung hat sich in Bezug auf die gesellschaftlichen Strukturen verändert. In ihrer Jugend hatte sie strenge katholische Ansichten. Damit ist gemeint, dass sie zum Beispiel Geburten unehelicher Kinder auf das Schärfste verurteilte. Infolgedessen versuchte sie, Abstand von derartigen Situationen und Fällen zu halten. Jedoch veränderten sich ihre Ansichten wegen eines Schlüsselereignisses gänzlich. Durch eine Freundin ihrer Mutter erfuhr sie von einer Frau in Bonn, die aufgrund ihrer religiösen Überzeugung und christlicher Nächstenliebe uneheliche Kinder und Mütter bei sich zu Hause aufnahm, um ihnen Hilfe bei vollständiger Integration in die Gesellschaft zu ermöglichen.
Das hört sich ja sehr interessant an. Was ist nach diesem Schlüsselereignis mit Neuhaus passiert?
Neuhaus war von nun an fest davon überzeugt, ebenfalls Hilfsbedürftige unterstützen zu wollen. Dieses Gespräch sah sie als Berufung Gottes an, der sie aufforderte, ähnlich zu handeln wie diese Frau. Deshalb besuchte sie im Jahr 1899 im städtischen Krankenhaus in Dortmund eine geschlechtskranke Frau. Allerdings wusste Neuhaus nicht, dass die Frau auf der Geschlechtskrankenstation lag. Diese Krankheitsbilder waren ihr bis dahin nicht bekannt, was ihrer fehlenden Aufklärung zuzuschreiben war. Obwohl sie in ihrem früheren Leben immer wieder betont hatte, mit derartigen Problemen nicht in Berührung kommen zu wollen, konnte Neuhaus sich trotzdem überwinden und half dieser Frau. In diesem Moment fühlte sie keine Angst und Scheu mehr, sondern Kraft und Willensstärke aufgrund ihrer Berufung. Noch am selben Tag versicherte Neuhaus dem Krankenhaus in Dortmund ihre Bereiterklärung bezüglich der Seelsorgearbeit.
Das ist wirklich beeindruckend. Aber hat sich ihre Arbeit denn nur auf die Stadt Dortmund beschränkt?
Nein, ganz im Gegenteil. In der Anfangszeit ihrer Fürsorgearbeit arbeitete sie mit Propst Löhrs, dem Pfarrer der Dortmunder Propsteikirche, zusammen. Schließlich erkannten beide schnell, dass es zu viele Hilfsbedürftige gab, um sie mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ausreichend zu unterstützen. Letztlich gründete Neuhaus den Verein vom Guten Hirten im Jahr 1900, um zahlende Mitglieder für ihre Arbeit zu gewinnen. Später wurde der Verein zum Sozialdienst katholischer Frauen umbenannt, durch den heute noch vielen Menschen geholfen wird. Neuhaus bemühte sich sehr, viele Frauen verschiedenster Herkünfte zu mobilisieren, woraufhin die Mitgliederzahl schnell über die Grenzen der Stadt hinauswuchs. Zu den Aufgaben des Vereins gehörte unter anderem die pausenlose Schützlingshilfe und Mutterberatung. Darüber hinaus wurde durch Neuhaus Mithilfe ein Zufluchtshaus, in dem Bedürftige Schutz finden konnten, gegründet und sie zeigte darüber hinaus Engagement in der Politik.
Kannst du mir mehr über ihre politische Karriere erzählen? Das muss für die damalige Zeit ja ein wirklich großer Schritt gewesen sein.
Allerdings, wie du bereits weißt, war es zur Lebzeit von Neuhaus ziemlich ungewöhnlich, dass Frauen politisch partizipieren. Die deutsche Revolution vom November des Jahres 1918 ermöglichte durch das Reichswahlgesetz erstmals das aktive und passive Wahlrecht für Frauen. Neuhaus selbst hatte keinerlei Ahnung von der Politik und musste sich viel Wissen selbst aneignen. Vor allem im sozialen Bereich hatte sie großen Einfluss auf Gesetze. Sie engagierte sich unter anderem im Verfassungsausschuss für das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, das zum Beispiel die Aufgaben des Jugendamtes definierte.
Gab es denn neben all diesen Erfolgen auch Schattenseite oder Misserfolge in ihrem Leben?
Es gab viele Hürden. Schon früh entschied Neuhaus sich dazu, ihre einst größte Leidenschaft, die Musik, aufzugeben, um sich mehr sozial engagieren zu können. Außerdem vernachlässigte sie oft ihre Kinder und gab ihren Haushalt mit allen Aufgaben an andere Frauen ab. Dies kostete sie große Überwindung und oft bereute sie dieses Verhalten zutiefst. Darüber hinaus wurde sie als Politikerin von vielen Männern belächelt und nicht ernst genommen. Jedoch hat sie sich davon niemals unterkriegen lassen. Nicht einmal die geheime Staatspolizei im NS-Regime schaffte es, sie von ihrer Arbeit abzuhalten. Neuhaus wurde viele Jahre überwacht, weil ihre Person und ihr Engagement nicht in die Ideologie des Regimes passten. Die alte Rolle der Frau sollte wiederhergestellt werden.
War es denn aber nicht gefährlich, Widerstand zu leisten?
Es war durchaus riskant, aber sie hat sich bis zu ihrem Lebensende im Jahr 1944 nicht von ihrer Mitarbeit im Verein abhalten lassen und andere Frauen dazu ermutigt, weiterzumachen. Neuhaus nahm alle Konsequenzen in Kauf, weil ihre größte Priorität stets war, die soziale Arbeit im NS-Regime weiterhin zu ermöglichen. Die Arbeit des Vereins und des Zufluchtshauses konnte also weiter bestehen, sodass aufgrund dieser beiden Institutionen heutzutage immer noch vielen Menschen geholfen werden kann, weil Neuhaus sich getraut hat, das damals herrschende Frauenbild hinter sich zu lassen. Man kann also durchaus sagen, dass Agnes Neuhaus für ein neues, revolutionäres und sozialpolitisches Frauenbild zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand.